wenn das der Tawhid wäre, den unser Prophet sallallahu alaihi wasallam überbracht hätte, dann hätte er mit den Qurayshiten kein Problem gehabt. Dann hätte er mit den Qurayshiten, mit dem Volk von Quraysh kein Problem gehabt, denn sie haben schon gesagt, dass es nur einen Schöpfer gibt, das ist Allah. Das haben sie gar nicht angezweifelt. Und was diese Philosophen gesagt haben, ist noch viel, viel schlimmer, als was die Qurayshiten gesagt haben. Denn, was die Qurayshiten gesagt haben, ist, es gibt nur einen Schöpfer, das ist Allah. Die Philosophen haben gesagt, es gibt nur einen, der etwas erschaffen kann. Und das ist Allah. Und das heißt, sogar die Qurayshiten waren ein bisschen weiter. Und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala schon zugeschrieben, dass er auch tatsächlich Sachen erschaffen hat. Denn die einen haben gesagt, er ist ein Schöpfer. Das heißt, man ist erst Schöpfer, wenn er erschaffen hat. Und die anderen haben gesagt, er ist jemand, der etwas erschaffen kann. Sie haben noch nicht einmal ihm Schöpfung zugesprochen, durch dieses Wort. Insofern war das Verständnis der Mushrikin noch fortgeschrittener als das Verständnis von solchen Philosophen. Weiterhin, das Verständnis von den Ahl Quraysh ist besser als manchen Muslimen. Denn die Qurayshiten haben verstanden, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte. Sie haben gesagt, أَجَعَلَ الْآلِهَ. Hat er etwa diese Götter zu einem einzigen Gott gemacht? Hat er diese Götter zu einem einzigen Gott gemacht? Und da haben sie verstanden, dass ihr Glaube daran, dass Allah der einzige Schöpfer ist und der einzige Versorger ist, nicht ausreicht im Tawhid. Und deswegen, trotzdem wurden sie bekämpft vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben verstanden, dass alle Gebete, die sie verrichten, alle Gottesdienste, die sie verrichten, auch nur noch für Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet werden dürfen. Insofern sind sie weiter als andere, als viele Muslime, die neben Allah subhanahu wa ta'ala andere noch anbeten im Dua und ansprechen. Und das ist eine Sache, die nicht, die vielen Leuten gar nicht so fremd ist. Und deswegen sagte der Gelehrte in der Auslegung hier, es ist schade, dass viele Leute heutzutage, wenn sie Bücher schreiben über den Tawhid, die meiste Aufmerksamkeit schenken, dem Teil des Tawhid über die Taten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er eben der einzige Schöpfer ist, der einzige Versorger ist, der einzige Leiter der Angelegenheiten ist. Also Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Rububiyya, dass er der einzige Rabb ist, der einzige Herr ist, der Tawhid der Herrschaft. Und obwohl der andere Teil des Tawhid, und zwar das andere, dass das Gottesdienste, Ibadat, verrichtet werden für andere außer Allah, dieser Teil wird eher vernachlässigt. Und obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sogar gesagt hat im Koran auf der Seite 501 in Surat Al-Jathiyah, Vers 23, sagt er: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat? Der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat. Das ist jemand, der immer das macht, was er will. Egal, ob das übereinstimmt mit Allah, seinem Gesetz oder nicht. Und er macht das, was seine Nafs will, seine Neigung will. Und das ist, Allah hat ihn bezeichnet als jemand, der seine Neigung zu seinem eigenen Gott genommen hat. Na, kein Zweifel gibt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jemanden, der immer seinem Geld nachgeht, als jemanden bezeichnet, der sein Geld anbetet. Er hat ihn gesandt als Abt von diesem Dirham Dinar, also von Cent und Euro. Ja. Das ist eine, und das weist darauf hin, dass der Tawhid mehr ist, als nur daran zu glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist. Ja. Und deswegen allgemein gesehen kann man sogar sagen, dass jede Sünde eine Form von Schirk ist. Jede einzelne Sünde eine Form von Schirk ist. Aber genauer betrachtet, spezieller betrachtet, gibt es verschiedene Arten von Sünden. Es gibt einen großen Schirk, es gibt einen kleinen Schirk, es gibt große Sünde und es gibt kleine Sünde. So sind die Sünden eingeteilt. Und davon gibt es Sünden, die sich nur beziehen auf Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Diener. Also eine Sache ist zwischen Allah und seinem Diener. Und es gibt Sünden, die sich beziehen auf den Menschen selbst. Und es gibt Sünden, die sich beziehen auf den Menschen selbst mit deinem Mitmenschen. Und deswegen, La ilaha illallah umzusetzen, ist eine schwierige Sache. Und deswegen haben manche der Salaf gesagt, كل معصية فهي نوع من الشرك. jede Art von Sünde oder Ungehorsamkeit ist eine Art von Schirk. Und deswegen sagten auch manche andere Salaf, مَا جَهَدْتُ نَفْسِي عَلَى شَيْءٍ مُجَاهَدَتَهَا عَلَى الْإِخْلَاصِ. Das heißt, ich habe noch nie oder niemals habe ich meine Seele oder mein Nafs so oft darum bemüht, etwas zu erreichen wie den Ikhlas. Wie den Ikhlas, eben das Gegenteil von Riya. Gegenteil von Riya, die kleine Form des Schirk. Riya ist die kleine Form des Schirk, dass man zum Beispiel sein Gebet verrichtet und es ein bisschen verschönert, damit die Menschen sagen, dass er diese Person schön betet oder gut betet oder irgendwie Lob erhält. Das heißt, in Wirklichkeit, das Gebet macht er für Allah. Aber ein Teil des Gebets macht er nicht für Allah und das ist ein Riya. Das ist die kleine Form von Ashirk. Und nur der wahre Gläubige weiß, wie gefährlich diese Sache ist. Nur der wahre Gläubige weiß, wie schwer es ist, nur für Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu tun. Aber derjenige, der kein gläubiger Mensch ist, der wird sowieso sich nicht Mühe geben, Ikhlas zu haben in seinen Taten. Und deswegen wurde zu Ibn Abbas radiallahu anhu gesagt, wahrlich, die Juden sagen, bei uns im Gebet, da flüstert niemand was ein. Also sagt, nahnu la nuwaswas fi salah. Das heißt, oder nuwaswas. Niemand flüstert bei uns ein vom Shaitan. Waswasa. Und dann sagte er, فما يصنع الشيطان بقلب خريب. Was soll auch der Shaitan machen mit einem Herzen, das sowieso schon kaputt ist? Denn der Shaitan, er will die Herzen zerstören, die noch gesund sind. Aber ein Herz, das sowieso schon kaputt ist, da braucht der Shaitan sich keine Mühe mehr geben, denn die Person ist sowieso schon auf dem falschen Dampfer. Und als die Sahaba radiallahu anhum sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam beschwert haben darüber, dass sie manchmal in ihrem Herzen etwas vorfinden oder in ihren Gedanken etwas vorkommt, dass sie ihnen viel zu schwer fällt, es auszusprechen. Sie würden lieber vom Berg geschmissen werden oder ähnliches, als dass sie diese Sache, die in ihren Gedanken kommt, aussprechen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, habt ihr das wirklich vorgefunden? Und dann sagten sie ja. Dann sagte er, ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ, das ist der vollkommene Glaube. Also das ist der, gemeint ist damit, das ist das wahre Zeichen, dass euer Glaube rein ist und klar ist. Und wie solche Gedanken kommen eben nur dem Gläubigen. Und das heißt, der Shaitan ist dabei, jemanden zu versuchen, vom Glauben abzubringen. Und das heißt, man hat Glauben. Deswegen ist ein Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man shahida an la ilaha illallah, wer bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ihr seht, ich übersetze manchmal den Begriff La ilaha illallah, manchmal es gibt kein Gott außer Allah, manchmal es gibt niemanden, der Anbetung würdig ist außer Allah und ähnliches. Warum? Weil das ist alles das Gleiche. Ein Gott ist jemand, der vergöttert wird, jemand, der angebetet wird, ja, mit jeglicher Form des Gottesdienstes. Und wenn ich sage, es gibt niemanden, der anbeten würde außer Allah, dann ist es eine Erklärung des Ganzen, deswegen beides sind Übersetzungen, die in Ordnung und richtig sind. Und wenn man unbedingt auf dem arabischen Wort, es gibt kein Ilah, außer Allah stehen bleiben möchte, kann man das auch, aber muss man halt den Leuten auch erklären, was Ilah bedeutet. Und was ist damit gemeint? Wer bezeugt, dass es kein Gott gibt außer Allah? Damit ist gemeint, den wird Allah ins Paradies eingehen lassen, gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Allahu Akbar. Also die Taten spielen eine Rolle. Und das Bezeugen ist ein Bezeugen mit der Zunge und dass man es auch im Herzen trägt und dass man es auch in den Taten umsetzt. Dass man es auch in den Taten umsetzt. Und deswegen, die Munafiqun, die Heuchler, sagten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam in Surat al-Munafiqun, die Surah der Heuchler, im ersten Vers, auf der Seite 554, Nashhadu innaka la Rasulullah. Wir bezeugen, du bist wahrlich der Gesandte Allahs. Wir bezeugen, du bist wahrlich der Gesandte Allahs. Und diesen Satz, den haben sie ausgesprochen. Und dieser Satz auf Arabisch beinhaltet drei Sachen, die das Ganze betonen. Die hätten sagen können, Anta Rasulullah, du bist der Gesandte Allahs. Aber sie haben erstmal gesagt, Nashhadu, wir bezeugen, innaka, wahrlich, du bist, wahrlich, zweite Bekräftigung, und die dritte, la Rasulullah, nicht Rasulullah, sondern la Rasulullah, das L, Lam, ist noch eine dritte Betonung, eine dritte Betonung, na'am. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Lüge bezichtigt und hat ihn vorgeworfen zu lügen. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Und Allah weiß, dass du sein Gesandter bist. Dass du wirklich sein Gesandter bist. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Und Allah antwortet auf ihn auch dreimal, indem er ihn dreimal bekräftigt und sagt, und Allah bezeugt, wahrlich, die Heuchler sind wirklich Lügner. Lakadibun, inna, yashhadu, dann inna, und das Lärm von Lakadibun, und wirft ihre Aussage zurück, und das beweist, dass das bloße Aussprechen überhaupt nicht einen in den Islam hineinführt. Überhaupt nicht. Es kann dazu führen, dass man als Muslim anerkannt wird in den Menschen, aber wer, wie Allah sagte am Anfang Surat al-Baqarah, ist mal auf Deutsch ein Vers vor, einen sehr, sehr interessanten Vers. Und zwar über die Heuchler. Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Doch sind sie nicht gläubig. Also sie sagen es. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen. Aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. Aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. Und in Surat An-Nisa sagte Allah subhanahu wa ta'ala, sie betrügen Allah, wa huwa khadi'un. Er betrügt sie in Wirklichkeit. Okay, dieser Vers für manche Leute ist natürlich nicht so einfach zu verstehen, weil wie kann man Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft zusprechen, dass er betrügt? Aber was bedeutet Betrügen? Betrügen bedeutet, in diesem Vers von den Heuchlern gesehen, dass sie nach außen hin den Gläubigen und Allah zeigen wollen, dass sie gläubig sind. Ohne Wirklichkeit, sie haben Kufr in ihr Herz. Okay, was macht Allah mit ihnen? Wie betrügt er sie? Andersrum. In diesem Leben lässt er sie als gläubige Menschen. Und sie heiraten vielleicht sogar muslimische Frauen oder muslimische Männer. Und sie, wie heißt es, leben wie Muslime. Und man isst ihr Fleisch, wenn sie was sie geschlachtet haben. Und sie, man sagt zu ihnen Assalamu alaikum, alle ähnlichen anderen Sachen, die einem Muslim gehören. Und Allah lässt sie in diesem Glauben, dass sie wirklich, als wären sie wirklich gläubig. Aber sobald sie gestorben sind, dann behandelt er sie wie den Ungläubigen. Das ist der Betrug von Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegenüber. Wie sie ihn betrügen, er betrügt ihn zurück, aber diese Art von Betrug ist keine verpönte Sache. Diese Art von Betrug ist keine verpönte Sache, sondern er behandelt sie, so wie sie versuchen ihn zu betrügen, er lässt sie als Gläubige, und dann aber, sobald sie gestorben sind, dann wird der Schleier aufgedeckt und sie werden dann plötzlich nicht mehr als gläubige Menschen behandelt. Sondern sie werden dann plötzlich als ungläubige Menschen behandelt. Obwohl sie dachten, sie wären gläubig, sobald sie auferweckt werden, also sobald sie gestorben sind, und auch wenn sie auferweckt werden, werden sie als ungläubige Menschen behandelt. Und das ist die Art, wie Allah sie andersrum dann behandeln wird, sobald sie gestorben sind. Und vielleicht bestraft er sie sogar schon in diesem Leben. Na, und die Aussage, wir sagen sehr oft, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Da gibt es, ja, sagt man öfter, zum Beispiel nach dem Fajr-Gebet oder nach dem Maghrib-Gebet sagt man 10-mal, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shayin qadir. Und überhaupt sagt man nach jedem Fardgebet, sagt man Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, jedes 33 Mal, 100 Mal sagt man La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir. Und was bedeutet dieses wahdahu la sharika lah? Wahdahu heißt, er ist ein Einziger. Und ist eine Betonung der Bestätigung, also der Zuschreibung. Wir wissen ja, La ilaha illallah besteht aus zwei Teilen. La ilaha, es gibt keinen Gott, das nennt man abschreiben. Das gibt es nicht, abschreiben. Ja? Also nicht abschreiben, sondern abschreiben kann man auch sagen, man spricht eine Sache ab, indem sie es nicht gibt. Man sagt, es gibt es nicht. Und illallah ist das Zuschreiben. Man schreibt Allah eben diese Eigenschaft zu, ganz ihm alleine. Es gibt ein Abschreiben, ein Zuschreiben. Und wahdahu ist eine Bestätigung des Zuschreibens. Illallah, außer Allah. Wahdahu, es gibt nur ein einziges. Das ist eine Bestätigung, noch eine zusätzliche Betonung. Und La Sharika Lah ist eine Bestätigung und eine Wiederholung des ersten Teiles, des Abschreibens. La Ilaha. Kein Gott gibt es, kein Shirk. Ja? Das ist deswegen Wahdahu La Sharika Lah ist die gleiche Bedeutung wie La Ilaha Illallah in dem Sinne. Weil beides wird noch einmal zusätzlich betont. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba haben den Tawhid logischerweise richtig umgesetzt. Und wie zeigt sich das? Das zeigt sich in den Handlungen. Sie haben verstanden, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala, wenn es einem schlecht geht, nur ihm im Dua zuwenden darf, niemandem anderes. Und das zeigt sich in einem wunderbaren Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages da lag und anscheinend geschlafen hatte, und die Sahaba hatten ihre Schwerter aufgehängt oder beiseite gelegt und sie waren unachtsam, und dabei kam dann ein Araber, ein Wüstenaraber oder ein Araber, ein Kafir, und nahm dann einfach das Schwert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er, dann nahm das Schwert und der Prophet wachte auf und er stand vor ihm. Und dann sagte der Araber zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ma yamna'uka minni, oder man yamna'uka minni, das heißt, wer will dich jetzt vor mir abhalten? Wer will dich jetzt vor mir abhalten? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith al-Bukhari Muslim, nur nicht anders als yamna'uni Allah, das heißt, Allah wird mich abhalten davor, dass du mich umbringen kannst. Und dann sagte er eben nicht meine Freunde. Und in dem Moment eben dieser andere Mensch konnte ihn nicht umbringen. Und ich glaube, er ließ sogar sein Schwert einfach fallen, aus Angst davor. Und er sagte eben nicht, meine Freunde werden mich davon abhalten, dich davon abhalten oder sonst irgendetwas. Und das ist die Umsetzung der Tawhid al-Rububiyyah. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der nutzen kann und schaden kann und erschaffen kann und leiten kann, was er will, und in seiner Herrschaft das umsetzen kann, was er will, subhanahu wa ta'ala. Denn in Bezug auf Rububiyyah, Herrschaft zu sein, und in Bezug auf Uluhiyyah, der Göttlichkeit, und in Bezug auf den Namen und Eigenschaften gibt es niemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas ein Teilhaber ist mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Aussage von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, und dass Muhammad sein Diener ist und sein Rasul, wir alle wissen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi und der letzte aller Propheten, Allah segne und heilige auf ihn. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam abduhu, das heißt, er ist sein Diener, weist darauf hin, dass er eben kein Teilhaber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wie man sagt, er ist ein Abdun la yu'bad wa Rasulun la yukazzab. Das heißt, er ist ein Diener, der nicht angebetet wird, und ein Rasul, der nicht geleugnet werden darf, oder dem man nicht die Lüge vorwerfen darf. Genau, dem man nicht Lüge vorwerfen darf. Und Rasul ist also jemand, den Allah subhanahu wa ta'ala erweckt hat und dem er Offenbarung eingegeben hat, und er ist somit niemand, der ein Lügner ist und über Allah lügt. Und alle Eigenschaften, die ein Mensch hat, hatte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Außer den üblen Eigenschaften. Davor war er bewahrt. Ma'sum ist er davor. Niemand hat der Prophet hat alle üblen Eigenschaften, keine der übrigen Eigenschaften verinnerlicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Surat al-Jinn auf der Seite 573. Und diese Verse, liebe Geschwister, sind ein Beweis gegen diejenigen, die übertreiben in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt manche Menschen, die übertreiben in Bezug auf ihn, und deswegen hat Allah Folgendes gesagt: Qul, sprich, inni la amliku lakum darran wa la rashada. Sag, ich vermag euch weder Schaden noch Besonnenheit zu bringen. Also ich kann euch weder nutzen noch weder schaden. Gar nichts. Qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajda min duni multahada. Sag, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren. Und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. Illa balagan min Allahi wa risalatih. Ich vermag nur etwas zu vermitteln von Allah und seinen Botschaften. Das war's. Das ist die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Unterschied zwischen uns und ihm macht er noch einmal klar auf der Seite 477 in Surat Fussilat, Surah 41. Er sagte: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ. Sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen, wie ihr. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott nur ein einziger Gott ist. Und deswegen der einzige Unterschied zwischen uns und dem Propheten, sind die Unterschiede, die ich erwähnt habe. Eben, dass der Prophet ist erstmal ein Mensch, genauso wie wir. Allerdings hat er keine der üblen Eigenschaften und er ist zusätzlich ein Prophet und ein Gesandter Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wie die Leute übertreiben über den Prophet, ist zum Beispiel, manche sagen, er hat keinen Schatten gehabt. Manche Leute sagen, er hat keinen Schatten gehabt. Und dass das Licht, was er mit sich hat, seinen eigenen Schatten auslöscht. Und wenn er also in der Sonne gelaufen ist, oder dann der Schatten, den er geworfen hat, wäre angeblich nicht mehr da gewesen, wenn er, weil er mit sich Nur hatte, Licht hatte. Ja? Und das ist alles falsch und nichtig. Und die Verse beweisen das schon. Allerdings auch noch ein Hadith von Aisha, radiallahu anha. Und zwar sagte sie: Kuntu amuddu rijlaya bayna yadayh. Das heißt, sie pflegte, wenn der Prophet im Gebet war, hat sie manchmal ihre Füße vor ihm gehabt beim Gebet, obwohl er da gebetet hat. Und sie hat sich entschuldigt, radiallahu anha, dadurch, dass in den Häusern damals eben keine Lichter gegeben hat. Ja, wenn es eben keine Lichter gegeben hat, hätte geleuchtet oder sowas, dann wäre es ziemlich hell gewesen in dem Zimmer und dann hätte sie eben nicht aus Versehen ihre Füße dahin getan, wo der Prophet gebetet hat. Und es weist auch dahin, wie klein diese Räume waren, in denen sie sich aufgehalten haben. Und das war die beste aller Generationen, die es jemals gegeben hat. Na. Und dann gibt es noch Leute, die noch mehr übertreiben als das. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagte ja in einem Hadith Qudsi: Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minh. Das heißt, wer meiner gedenkt, wer über mich denkt, Quran, die es irgendein Dicker macht, Allah sagt ja, wer Dicker macht für mich, in irgendeiner, Entschuldigung, also wer mich erwähnt, heißt es hier besser, wer mich erwähnt in irgendeiner Gesellschaft, man sitzt und redet über Allah, den werde ich erwähnen in einer Gesellschaft, die besser ist als die Gesellschaft, wo er drin ist. وَأَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي. Und ich bin mit meinem Diener, wenn er meiner gedenkt. Wenn er meiner gedenkt. Oder wenn er mich erwähnt. Und dann sagen sie, dass somit der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mit den Menschen ist, wenn man Allahs gedenkt. Und Allah alam, wie der Zusammenhang da stattfindet, auf jeden Fall, wie dem auch sei, deswegen wenn sie den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern, dann gibt es manche von ihnen, wenn jemand irgendwie den Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt beim Namen, dann stehen sie alle auf gleichzeitig und sagen, dass, und wenn man sie fragt, warum stehen sie auf, dann sagen sie, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist jetzt gekommen. Also sie sagen, der Prophet selbst ist unter uns. Und deswegen sind wir aus Respekt vor ihm aufgestanden. Und liebe Geschwister, die Sahaba radiallahu anhum, sicherlich haben sie den Propheten noch mehr respektiert als jeden anderen auch. Also, die Sahaba radiallahu anhum haben bestimmt den Propheten mehr respektiert, als jemand überhaupt den Propheten respektieren kann. Sicherlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gehasst, und dass man für ihn aufsteht, wenn man zu ihm kommt. Er hat es gehasst, dass wenn die Sahaba sitzen in einer Sitzung und er kommt rein, dass sie aufgestanden sind für ihn. Und er war lebendig. Und sie, der Prophet ist tot jetzt. Und sie glauben, er kommt auch noch, und sie sehen ihn nicht einmal. Und sie stehen sogar für ihn auf. Also, das sind wahrscheinlich genau diejenigen Leute, die noch viel mehr machen würden, wenn er am Leben wäre. also noch mehr übertreiben würden, eben nicht auf dem Weg der Sahara gewesen wären. Und die sehen nicht einmal etwas. Und selbst wenn sie etwas sehen würden, weil sie sich etwas einbilden, dann, subhanallah, yani, unser Prophet sallam hat es gehasst, dass man für ihn aufsteht. Und deswegen haben die Sahaba radiallahu anhu es nicht getan. Und wenn jemand so übertreibt, dann hat er nicht den vollständigen Glauben mit auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn in Wirklichkeit macht er, was er will. Und nicht das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewollt hat. Und wie zeigt sich wahre Liebe? Wahre Liebe zeigt sich dadurch, indem man jemandem folgt. Also wenn ich Allah liebe, dann mache ich das, was er sagt. Denn Allah sagte ja im Koran, sprich, wenn ihr Allah wirklich liebt, dann folgt mir. Dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben. Dann wird Allah euch lieben. Also es ist ein Beweis dafür, dass man jemanden liebt, dass man wirklich genau das macht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es angeordnet hat. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns im Koran dargelegt hat. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns beschützt vor jeglicher Art von Neuerungen in der Religion. Denn Neuerungen in der Religion zerstört die Religion. Besser gesagt, es zerstört nicht die Religion, sondern es zerstört den Glauben des Menschen. Denn wenn er der Meinung ist, dass er etwas in der Religion erfinden darf, dann in Wirklichkeit verherrlicht er nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern in Wirklichkeit macht er genau das Gegenteil. Weil wenn er den Propheten sallallahu alaihi wasallam verherrlichen würde, dann würde er niemals etwas verändern in dem, was er uns überbracht hat an den Botschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und auf der einen Seite kann man, wenn man solche Geschichten hört von solchen Leuten, lachen, auf der anderen Seite kann man auch weinen, weil man sieht wirklich, wie auf dem schiefen Weg solche Menschen sind. Und sie glauben auch noch, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Na, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er wirklich ihr Vorbild wäre, dann wüssten sie, dass er der beste Mensch war, der Allah jemals gedient hat. Und er war der gottesfürchtigste Mensch. Und derjenige, der Allah vor Allah am meisten Ehrfurcht hatte. Und er hat gebetet in der Nacht, bis seine Füße Risse bekommen haben, sallallahu alaihi wasallam. Und als er danach gefragt worden war, warum er das in der Nacht, obwohl seine Sünden ihm doch schon vergeben sind, dann sagte er, soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und obwohl eben seine Sünden schon vergeben sind, alle, die er getan hat, wenn er überhaupt welche getan hat, und alle, die er noch tun würde, alles wurde ihm schon vornherein vergeben, sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Prophet, den Allah subhanahu wa ta'ala entsandt hat, mit dem besten aller Schara'i'a. Schara'i'a ist der Plural von Scharia, von allen besten aller Gesetzen Allahs, die Allah herabgesandt hat. Der Prophet hat die Botschaft uns mitgeteilt. Und zwar auf die beste Art und Weise mitgeteilt. Obwohl er bekämpft worden ist, während er die Botschaft mitgeteilt hat. Und sie haben Innereien von Tieren auf ihn geworfen, bei der Kaaba, im heiligsten Ort, der sogar heilig war für die Mekkaner selbst, auch wenn sie Götzendiener waren. Während er im Sujud war, hat man auf seinen Rücken Innereien von Tieren gelegt. All dies aus Hass vor dem, womit er entsandt worden ist, sallallahu alaihi wasallam. Trotzdem war er geduldig und das war eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass die Menschen sehen, wie geduldig er ist, was für ein Sabr er hat und welche Vorzüglichkeit er hat. Und die einzige Sache, die er gesagt hat als Antwort darauf, أَيُّ جِوَارٍ هَذَا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ. Das ist eine unglaubliche Aussage. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, was ist denn das für eine Art von Nachbarschaft, O Bani Abd Manaf, dass sie so etwas macht mit mir, sallallahu alaihi wasallam. Und man mache sich bewusst, dass der Jibril, wie wir alle wissen, kam ja mit dem Engel von den Bergen. Er hat zu ihm gesagt, ordne ihm an und er wird machen, was du willst. Wenn du willst, dann wird er die beiden Berge auf die Leute von Mekka werfen. Und er hat das abgelehnt und hat gesagt, auf das Allah von ihrer Nachkommenschaft gläubige Muslime hervorkommen lässt, sallallahu alaihi wasallam. Und seine Geduld war so großartig, so dass er dann am Ende diesen riesigen Sieg errungen hat und Mekka befreit hat vom Götzendienst. Und er hatte zuvor die Bewohner von Mekka gewarnt und diejenigen, die darum wohnen, diejenigen, die da außen herum sind, und hat diese Scharia, worum er sich so abgemüht hat, dann den Leuten weitergegeben, den Sahaba radiallahu anhum. Und sie haben es dann in reinster Form der Generation, die nach ihm gekommen ist, weitergegeben. Und deswegen diejenigen, die dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam folgen, dem, was er gesagt hat, genau wie er es gesagt hat, sie sind diejenigen, die wahrlich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam lieben. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu lieben, gehört zur Liebe Allahs gegenüber, subhanahu wa ta'ala. Und wir ziehen unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam vor unseren eigenen Seelen vor, vor uns selbst vor, und vor unserer eigenen Familie, und vor unseren eigenen Kindern, und vor allen anderen Menschen. Und wir lieben ihn deswegen, weil er der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam ist. Und nicht, weil er ein Araber ist oder etwas anderes. Und wir setzen diese Shahada, dieses Zeugnis, dass er der Gesandte Allah ist, sallallahu alaihi wa sallam, um. Und das, indem wir uns möglichst darum bemühen, das umzusetzen in unseren Taten, was er uns gesagt hat und vorgemacht hat. Und indem wir gemäß seiner Rechtfertigung handeln. Und nicht für ihn handeln. Wir machen nicht etwas für den Propheten, sondern wir machen etwas für Allah, aber gemäß dem Gesandten Allah. Und es gibt Dinge, liebe Geschwister, die diese Shahada zunichte machen. Oder zerstören. Dazu gehört das Sündigen. Dazu gehört das Erfinden von neuen Angelegenheiten innerhalb der Religion. Denn wenn man etwas erfindet und dadurch Allah näher kommen möchte, dann wird sie nicht angenommen, dann wird die Tat nicht von Allah angenommen. Denn wenn man etwas erfindet, einen Gottesdienst, ein Salah oder irgendwas, und dadurch Allah näher kommen will, das ist so, als würde man Allah ins Lächerliche ziehen. Denn man Allah hat diesen Propheten extra geschickt, damit er uns zeigt, wie wir zu Allah kommen sollen. Und jetzt erfinde ich was Eigenes. Was war die Entsendung der Botschaft? Wofür hat er ihn dann geschickt, den Propheten zu sein überhaupt? Deswegen ist diese Sache eine gefährliche Sache. Und jemand, der etwas erfindet in der Religion, ist so, als würde er sagen, diese Religion ist noch nicht vollständig. Deswegen muss ich was erfinden. Oder er sagt, der Prophet hat das nicht überbracht, die Botschaft. Egal was er macht, ist eine Katastrophe. Und deswegen verstehen wir, warum der Prophet gesagt hat, dass jede Bid'a in der Religion, jede Neuerung der Religion in die Hölle führt. Und es gibt nicht etwa eine Bid'a Hasana und eine Bid'a Sayyi'a. Es gibt nicht etwa eine schöne, gute Bid'a und eine schlechte Bid'a. Nein. Er sagte, kullu Bid'atin Dalala. Er sagte, jede Bid'a ist eine Dalala, ein Irrtum. Sallallahu alaihi wasallam. Und, na. Jetzt könnte man sagen, als Abschluss, dass jemand, der eine Neuerung macht und dadurch Allah näher kommen möchte, wird von Allah belohnt für seine gute Niyya. Und wir sagen, inshallah. Inshallah ist das der Fall, inshallah ist das der Weg, inshallah ist das der Fall, meine ich. Allerdings, trotzdem sagen wir, das, was sie machen, ist falsch. Aber diejenigen, ihre Imame, die ihm das vormachen, und sie sind in Wirklichkeit ähnlich wie Abu Jahl. Oder Utba ibn Rabi'a. Oder Al-Walid ibn Al-Mughira. Und anderen. Denn sie haben von der Botschaft Allahs erfahren und haben sie einfach zurückgeworfen. Denn sie wollten in ihrer Unwissenheit bleiben. Oder auf ihrem falschen Weg bleiben. Obwohl sie gewusst haben, dass das andere sehr richtig ist. Und deswegen, diejenigen, die solchen fehlgeleiteten Imamen folgen, entweder sie haben die Wahrheit nicht gewusst, und sie haben auch nicht zu wenig dafür getan, um nach Wissen zu streben. Denn sie haben gedacht, das, was sie tun, ist wahr. Diese Menschen, inshallah, Allah wird ihnen vergeben. Aber was mit denjenigen angeht, die die Wahrheit gewusst haben, aber sie zurückgeworfen haben, weil sie eben bestimmten Menschen folgen wollen, sie sind nicht entschuldigt. Sie sind nicht entschuldigt, und sie sind wie jene, über die Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Surah Zuhruf, auf der Seite 490, Surah 43, Vers 22. Nein, vielmehr sagen sie, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden und auf ihren Spuren sind wir recht geleitet. Also das, was unsere Väter gesagt haben, das wird schon der richtige Weg sein. Es kann doch nicht sein, dass alle meine Vorväter auf dem falschen Weg gewesen sind. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, sein Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und möge Allah euch